Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Es gibt diesen Leitsatz: Mentalität schlägt Qualität, und den leben wir brutal. Ein geschwollenes Auge wie Peter Niemeyer vom SV Darmstadt 98 können wir zwar nicht bieten, auch kein Nasenbeinbruch, aber wir sind zumindest teillädiert und trotzdem versuchen wir, Mentalität und Qualität zu verbinden. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer, schön, dass ihr mit dabei seid. Her mit der Kugel!
Die Fußball-Bundesliga.
Und die Dreierrunde komplett machen auch heute wieder Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo.
Servus.
Und Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter @ramc. Hallo Christopher.
Hi.
Wie geht's dir?
Ja, schöne Schulterschmerzen, ein bisschen schwere Beine. Für die Insider, ich bin gestern den Berlin-Marathon gelaufen. Nicht ganz zu Ende. Musste dann verletzungsbedingt aufgeben.
War wahrscheinlich ein Krampf, oder? Nee, es war eine Schulterverletzung. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das gibt's nicht. Ja? Dann habe ich mir gedacht, okay, gerumpelt worden, gut. Aber so, dass du dir tatsächlich dann so wehtust an der Schulter. Ist dann Darmstadt damit gelaufen beim Berlin-Marathon?
Ja, ich will echt so einen Eishockey-Check einfach an so einem Versorgungspunkt abbekommen und leichte Fraktur in der Schulter. Das ging noch eine Weile gut, aber dann irgendwann wurde es dann ein bisschen schwarz vor Augen und dann habe ich dann jetzt so die Ambition ein bisschen hinten angestellt und dann doch aufgehört.
Unglaublich. Gute Besserung auf jeden Fall.
Danke.
Und ihr könnt natürlich via Twitter, Christopher, auch gute Besserung wünschen. Hashtag RamStrong oder AnimoRam.
Und ein Spendenkonto findet ihr dann unter checkpot.fm.
Nee, also wir wollen es natürlich nicht so lustig machen. Ich habe selber meine Schulter-Eckgelenksprengung gehabt und das ist, also ich kann dir sagen, Christopher, es hört sich jetzt vielleicht blöd an. Am Anfang denkst du dir, du kannst die Schulter nie wieder hernehmen, aber das geht dann relativ flott, also das wird wieder.
Ich komme stärker zurück.
Ja, genau. Du kannst. Also ich habe mir damals echt nach der Schulter, also ich bin beim Fußball draufgefallen, da ist es auch, sag ich jetzt mal, eher vorstellbar als beim Marathonlaufen. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, aber ich habe damals danach gemeint, ich kann nie wieder eine Liegestütze machen, und dann nach der Operation, gut 3 Monate hat es dann gedauert, war es wieder so wie vorher. Also, weiß nicht, Liegestützen ist ja eh nicht so dein Spezialgebiet, hast du mal gesagt, gell?
Das ist nicht meins.
Wo wir gerade bei Darmstadt sind, lass uns heute mal über die Aufsteiger sprechen. Darmstadt 98, 9. mit 10 Punkten und der FC Ingolstadt sogar noch ein bisschen besser, 8. mit 11 Punkten. Und Darmstadt 98 natürlich jetzt am Wochenende, am Sonntagabend mit diesem 2:2 bei Borussia Dortmund. Ein Kontertor, eins nach einer Standardsituation, schlechte Passquote, sehr, sehr defensiv, destruktiv, aber sie machen ihre Punkte. Und Konstantin, bei Darmstadt ist, finde ich, die Frage, Herz oder Verstand? Wenn man ihnen zuschaut, was ist denn bei dir größer, das Herz oder der Verstand?
Nee, also jetzt am Wochenende war es so 50-50 ungefähr. War schon viel Verstand dabei gegen Dortmund, aber ansonsten natürlich auch viel Herz. Also aktuell läuft ja die Rugby-WM und also für Darmstadt wäre es am besten, wenn immer ein Scrum wäre und das Spiel sich selten bewegen würde, um mal da einen Insider zu bringen. Also es ist natürlich wirklich so, dass da viel Einsatz dazu gehört und da steht jetzt Peter Niemeyer unter anderem sinnbildlich mit seinem Boxergesicht, was er da gegen Dortmund dann hatte. Aber man darf natürlich jetzt auch Dirk Schuster da nichts absprechen, denn er hat schon die eine oder andere taktische Idee in dieser Saison jetzt auch umgesetzt, auch jetzt gegen Dortmund. Und deshalb ist es für mich so 50-50. Aber natürlich, bei Darmstadt ist irgendwie gefühlt jedes Spiel so eine Art Pokal, Achtelfinale, Drittligist gegen Erstligist. Also so erinnert das etwas daran und dann eben, dass man schon so mit dieser Underdog-Mentalität da reingeht. Übrigens auch, das ist so ein bisschen der Unterschied in meinen Augen auch zu Ingolstadt, zum anderen Aufsteiger.
Hauen immer alles rein. Ich finde, klar, da kann einem schon als Fußballfan das Herz aufgehen. Also bei mir ist es manchmal so. Andererseits denke ich mir halt dann Christopher Sechserkette da hinten, 3 davor. Sandro Wagner ist der Einzige, der nicht mitverteidigt gegen Borussia Dortmund. Das habe ich in der Bundesliga so, in dieser extremen Art, glaube ich, noch nie gesehen. Also und vor allem, die machen sie nicht nur gegen die starken Gegner, sondern eigentlich Woche für Woche gegen jeden. Ne?
Das, ich glaube aber, das ist eigentlich auch der größte Vorteil, den Darmstadt aktuell hat. Das ist dieses unorthodoxe Spiel. Ich meine, die, wenn man das jetzt so hört immer und so gemeinhin denkt man ja, naja, die haben irgendwie eine tolle Zweikampfquote und man kann das halt irgendwie in den Zahlen ablesen, aber das stimmt ja alles nicht. Also sie haben deutlich unter oder fast nur 39-40% Ballbesitz im Schnitt, sie gewinnen nur 40% ihrer Zweikämpfe, sie haben irgendwie nur so eine Passquote, die um die 50% dümpelt, das muss man sich mal eigentlich so vergegenwärtigen. Also wenn ein normaler Angriff irgendwie vielleicht 7, 8, 9 Stationen hat, was das für eine Wahrscheinlichkeit ist, mit einer Passquote von 50%, da mal einen strukturierten Angriff vorzutragen. Und gleichzeitig haben sie mit Abstand die wenigsten Chancen, die sie kreieren. Aber sie machen halt einfach die Dinge und das machen sie halt extrem gut irgendwie in gewisser Weise. Und das macht es dann irgendwie auch sympathisch, irgendwie auch anzuschauen. Also ich meine, jetzt ich hatte sie jetzt auch gegen Bayern jetzt auch die volle Länge gesehen, auch jetzt im Dortmund-Spiel. Die werfen halt wirklich auch, wie Konstantin schon gesagt, die werfen halt wirklich alles rein. Und manchmal zahlt sich's halt dann irgendwie doch aus wie gegen Dortmund und gegen Bayern ist es halt dann unterm Strich auch total schief gelaufen. Aber irgendwie, ja, es ist halt irgendwie trotz allem grundsympathisch irgendwie. Also mir gefällt's.
Schlechte Passquote, schlechte Zweikampfquote, zumindest im Schnitt, aber Konstantin bei diesem Tor zum 1-0, 100% Zweikampfquote, dann 100% Passquote nach vorne und natürlich auch die Chancenverwertung nicht so schlecht. Das war ein traumhafter Konter. Also das muss man auch mal sagen. Das war kein ja, hoch und weit nach vorne hinterhergerauscht Konter, sondern wirklich einer mit Plan. Also über Rausch und Wagner dann gespielt. Wagner auch nicht nur in der Situation einer, der den Ball wirklich ja, mit dem Rücken zum Gegenspieler kontrollieren kann. Mal schauen, ob er das die ganze Saison kann, aber in dem Spiel. Und dann kombinieren sie es über links, Rausch mit dem weiten Ball, Gondorf schaltet sich dann mit ein, bringt die Flanke. Also da kann man jetzt nicht so viel kritisieren an diesem Konter zum 1-0, zum 0-1 durch Heller.
Kann man nicht. Wenn man ketzerig ist, kann man sagen, das sah jetzt, das sah fast aus wie ein Gladbach-Konter aus den letzten Jahren. Erst über die eine Seite durchsprechen und dann Flanke auf den schnellen Außenstürmer auf die andere Seite, weil Heller ist ja quasi nicht zu halten. Also wenn du nicht als Außenverteidiger Aubameyang hast, was ja Dortmund nicht hat, sondern der steht ja im Mittelstürmer, dann hast du fast keine Chance, Heller zu halten, wenn der einmal Fahrt aufgenommen hat. Und das hat man dann ja auch gesehen. Der ist ja über rechts dann, also über die Darmstädter rechte Seite dann durchgekommen und war frei. Vorher relativ gut durchgespielt, weil Dortmund auch in der defensiven Absicherung rechts immer wieder ein paar Probleme hatte in dieser Saison. Und das hat sich in dieser Situation eben für Darmstadt ausgezahlt. War aber, man muss natürlich dazu sagen, zur ganzen Story dann, das war die 17. Minute. Ich glaube, viele Dortmund-Fans waren kurzzeitig geschockt, aber hatten natürlich immer noch im Sinn, dass man 70 Minuten hat eigentlich, noch mehr als 70 Minuten bis zum Ende des Spiels und man das eigentlich gewinnen muss, trotz allem. Und da kommt in meinen Augen dann eben die Defensivtaktik zum Tragen und da rede ich weniger von der Sechserkette, sondern vielmehr vom Faktor Rosenthal in dem Spiel. Denn das war ja so der Clou von Schuster in der ersten Halbzeit zumindest, dass er eben Rosenthal als rechten Achter dann eingesetzt hat defensiv, also genau dort spielen lassen hat, wo normalerweise Dortmund überlädt, auf der halblinken Seite, und er da sehr clever gegen Kagawa gedeckt hat, der damit in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel kam. Und das war so ein Kniff, um beispielsweise Dortmunds Offensivspiel etwas zum Erliegen zu bringen, zumindest in den ersten 45 Minuten oder nach dem Gegentor dann auch. Denn Dortmund hatte ja in der ersten Halbzeit relativ wenig Chancen. Das muss man Darmstadt auch gut schreiben. Es waren einige Pässe in die Schnittstellen, relativ überhastet gespielt, hat ein bisschen an die letzte Saison erinnert zum Teil. Und das ruhige Dortmunder Aufbauspiel in den höheren Zonen, also wo dann man ja auch in den letzten Spielen ruhig geblieben ist, das gab es eigentlich gegen Darmstadt jetzt in der ersten Halbzeit nicht so, erst dann nach dem Wechsel.
Er muss ja wirklich dazu sagen, dass das, glaube ich, auch das Alleranstrengendste ist als Mannschaft, wenn du gegen Darmstadt spielst, dass du so hoch konzentriert spielen musst. Also du bist eigentlich, egal wer es jetzt war, du bist überlegen als Bundesligamannschaft gegen Darmstadt. Du darfst dir aber eben trotzdem nicht diesen einen Fehler erlauben, weil dieser eine Fehler führt dann fast immer zum Gegentor. Ich meine, Darmstadt, die haben jetzt 32 Chancen sich bisher erspielt in der kompletten Saison. Und haben aus diesen 32 Chancen 9 Tore gemacht. Sie haben halt eine enorm gute Chancenverwertung. Und du darfst ihnen halt eigentlich diesen kleinen Finger, wie dieser Fehlpass von Gündogan vor dem 1-0, den darfst du ihnen halt nicht anbieten. Sonst passiert halt eigentlich, oder frisst du einfach ein Gegentor. Und das ist halt wirklich diese, dieses extrem schwierige, weil gleichzeitig, du hast es ja gerade auch ganz gut beschrieben, hat Darmstadt einfach diese defensive Stabilität, also in diesem 4-4-2-Grundsystem, ja, sich dann immer so auch auf den Gegner ganz gut anzupassen. Und dann zum Beispiel gegen Bayern haben sie es dann auch versucht, die Räume so zuzustellen, dass sie die Gegenspieler immer oder die das Bayern-Spiel auf die Flügel rausgedrängt haben, weil Bayern in dem Spiel ohne Lewandowski gespielt hat, also ohne zentralen Stürmer, und es war klar, mit Flanken kommst du gegen Darmstadt einfach nicht weiter in dem Fall, und haben sie einfach dann bewusst dann die Außenräume dann relativ viel Platz gelassen oder beziehungsweise das Spiel auch so rausgedrängt und konnten so ganz gut verteidigen. Also die sind halt, das muss man einfach zugute lassen, da sind sie einfach extrem gut im Verschieben, und viele Mannschaften haben halt einfach auch das Problem, das wird sich dann wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen auch nochmal zeigen, weil Darmstadt hat ja bisher auch gegen vor allem große Mannschaften gespielt, also die haben ja jetzt Schalke, Leverkusen, Bayern und Dortmund jetzt schon weg. Das wird sich jetzt auch nochmal gegen die Mittelfeldteams in Anführungsstrichen zeigen, die auch gar nicht mehr gewohnt sind, selbst das Spiel machen zu müssen, und dann werden sich dann auch Mannschaften vielleicht dann auch nochmal umgucken.
Ja. Fahrt nach beim 1. FC Köln zumindest. Zum Beispiel. Ja. 8 Tore haben sie gemacht, Christopher, aber die Chancenbewertung ist natürlich dann immer noch überragend.
Naja, trotzdem also, ja 8, genau. 8 9 haben sie kassiert.
Ja. So, ja. Ja, aber das ist ja klar. Also Chancenbewertung ist gut, das auf jeden Fall. Konstantin, bei diesen Kontern, gibt es da irgendwas, was sie speziell auch gut machen, außer halt den weiten Ball auf den schnellen Heller oder auf der anderen Seite Rausch oder wer immer es auch ist zu spielen? Also war das Zufall, dass zum Beispiel Gondorf, ein Sechser, da auf der linken Seite aufgetaucht ist beim Tor gegen Borussia Dortmund, oder ist das auch der Plan, dass sie eben über die Außen, die dann auch zurückziehen, diesen Konter aufbauen und dann halt mal der Sechser oder der zentrale Mittelfeldspieler auf dem Flügel dann stößt?
In dem Spiel war es so geplant wahrscheinlich, weil Micha angesprochen hat, die haben 6-3-1 eigentlich defensiv gespielt, ja. Und Gondorf beziehungsweise Rosenthal, also Rosenthal war eigentlich nominell zweite Spitze, offensiv gesehen, aber eben dann defensiv rechter Achter. Gondorf war linker Achter und Niemeyer zentral als Sechser. Das war schon so geplant, dass dann in einer Kontersituation dann eben, weil auch der eigentlich nominelle Flügelstürmer sehr tief steht, quasi ein zweiter Außenverteidiger ist, muss der erstmal einen Weg nach vorn gehen, selbst wenn der Rausch oder Heller heißt und sehr schnell ist, muss man einen gewissen Weg da überbrücken. Das heißt, Wagner kann den Ball festmachen, damit aber seine Ablagestation da ist und man dann auch den Angriff weiterführen kann, muss dann eben in diesem Fall zumindest einen Achter rausrücken, um auch noch dem Flügelstürmer noch ein bisschen Zeit zu geben oder beziehungsweise dann in die Situation weiterzuführen. In anderen Spielen war es so, dass man ja aus dem 4-4-2 heraus verteidigt hat. Da war es dann schon so, dass man sehr gezielt einfach versucht hat, die quasi Rausch oder Heller vor allem eben die beiden schnellen Außen so zu schicken, dass sie eben Tempo aufnehmen können und dann an den Ball gelangen und dann einfach den Gegenspieler überlaufen am besten. Oder im besten Fall natürlich, klar, es gibt eine Kontersituation, wo man in 2 gegen 2 hat und dann braucht man gar nicht mehr bei Außen zu überlaufen, sondern schickt die dann über die Halbräume. Aber in dem Spiel war es schon so geplant, dass dann eben die beiden Achter, die etwas offensiver auch eigentlich eingestellt sind oder Offensivqualitäten haben, dass die dann eben nachschieben mit Wagner Kontakt aufnehmen, der einfach der von ihr eigener Lewandowski ist, der den Ball festmacht sozusagen, und dann eben das Ausspielen. Hat einmal geklappt, mehr oder weniger in dem ganzen Spiel. Ich meine, man hatte ja auch nur 4 Torschüsse, ja. Und 2 waren dann kurz vor Schluss, das eine war das Tor und dann noch eine Nachspielzeit. Also klar, das war der Plan. Es ist halt, Darmstadt ist in dem Fall aktuell zumindest so, dass man einfach eine Szene hat oder zwei Szenen im Spiel hat, offensiv gesehen. Es ist ja nicht viel mehr. Klar, in den Spielen gegen die Mittelfeldmannschaften hatte man vielleicht noch die eine oder andere Chance zusätzlich, aber gegen so eine Topmannschaft wie Dortmund hat man eben die 2-3 Szenen offensiv. Gegen Bayern übrigens auch. Da hat man 3-0 verloren, man hatte aber trotzdem über Heller, über Strohengel so 1, 2, 3 Situationen, die hat man da nicht ganz zu Ende gebracht, wenn dann die Bayern individuell gut verteidigt haben in der letzten Linie, aber das war auch so, das waren so die kleinen Szenen, die hat man eben gegen Bayern nicht genutzt. Gegen Dortmund hat man das 1-0 gemacht und dann hat man es ja trotzdem fast verloren, muss man ja auch mal sagen. Also Dortmund hat trotzdem das Spiel gedreht.
Ja. Ich meine, was man einfach bei Bayern jetzt nochmal einzuhaken, sagen muss, Pep Guardiola hat ja sogar umgestellt extra für Darmstadt. Vorher hat er die ganze Saison immer mit Dreierkette gespielt, was bedeutet hätte, dass die Außenverteidiger in der Dreierkette dann extrem viele Räume decken müssen, also die Halbräume plus die Flügelposition. Und das war in dem Spiel zu riskant, der dann wieder die Sicherheitsvariante gewählt und hat auf ein 4-1-4-1 umgestellt. Und das ist dann eigentlich auch schon gewisserweise Anerkennung für den Fußball, den Darmstadt spielt. dass er dann gezielt Bernat und ich glaube Rafinha war es in dem Spiel, ja zwei relativ schnelle Spieler dann auch einsetzt, um die Außenposition dann eben gedeckt zu halten.
Sandro Wagner, der Darmstädter Robert Lewandowski und Jan Rosenthal prägt taktische neue Position den sehr hängenden Stürmer. Ganz weit hängenden Stürmer. Vielleicht noch kurz zu Borussia Dortmund. Klar, viel Ballbesitz auch im letzten Drittel. Gündogan hat 51 Bälle an den Mann gebracht im letzten Drittel, habe ich gesehen bei @whoscored. Das ist der Top-Wert in dieser Saison. Also hatte da schon natürlich auch viele Ballkontakte, hat natürlich auch den Ball verloren vor dem 0:1. Und was mir dann schon auch noch aufgefallen ist, dass ja Borussia Dortmund teilweise natürlich da schon noch ein bisschen Probleme gehabt hat, in den 16er zu spielen. Januzaj hat es dann gut gemacht beim 2:1, schöner Pass in den 16-Meter-Raum. Beim 1:1 hat dieser Spielzug über links mit Kagawa raus auf die rechte Seite auf Ginter dann mal geklappt, aber ansonsten muss man einfach auch sagen, dass Darmstadt sehr, sehr gut verteidigt hat. Ein bisschen Glück noch dabei. Hätte ja einen Elfmeter geben können, beziehungsweise müssen. Das war keine Abseitsposition da vor der Aktion von Martinia gegen Sokratis. Und also, wenn Niemeyer so jetzt das Gesicht von Darmstadt 98 ist, dann muss man sich, glaube ich, bloß die Aktion anschauen, da im 16er von Martinia gegen Sokratis, um zu sehen, wie sie spielen. Also einfach, ja, alles oder nichts ist es halt. In dem Fall war es alles, aber halt mit ein bisschen Glück. Also, das ist der eine Aufsteiger, Darmstadt 98, Konstantin, du hast es schon kurz angerissen, der andere, Ingolstadt, spielt jetzt nicht komplett anders, aber also auf jeden Fall nicht so defensiv, haben sogar noch einen Punkt mehr geholt als Darmstadt, sind einen Platz besser in der Tabelle, Achter mit 11 Punkten, wir haben es hier schon mal angesprochen, die ersten 3 Auswärtsspiele gewonnen, das ist ein neuer Rekord für einen Aufsteiger, jetzt auch wieder 1:1 in Köln, also 10 Punkte aus den ersten 4 Auswärtsspielen, mit 4 Toren die wenigsten der Liga, aber 2,75 Punkte pro Tor. Ich habe es mal hochgerechnet, sie müssten, wenn sie die Quote halten, 15 Tore schießen, um die 40-Punkte-Marke zu erreichen. Man wird natürlich nicht so weitergehen, aber sie sind sehr effektiv in der Offensive. Das ist vielleicht das, Konstantin, was sie mit Darmstadt gemeinsam haben. Die sind gut bei Standardsituationen, aber das Verhalten gegen den Ball ist anders als das von Darmstadt 98.
Das ist anders, ja, das stimmt. Ich hatte auch jetzt gerade nochmal angedeutet, eben vorhin schon, dass quasi der Unterschied zwischen Darmstadt und Ingolstadt ist eben, Darmstadt, da ist irgendwie alles wie ein Pokalfight so in die Richtung. Ingolstadt ist eine Mannschaft, sicherlich ein Aufsteiger. Sicherlich kann man jetzt bei, keine Ahnung, transfermarkt.de nachschauen und sehen, dass sie den zweitniedrigsten Marktwert ihres Kaders, also des Kaders aufweisen. Andererseits ist es so, der Kader hat Qualität. Es gibt Spieler wie Groß und Morales, die würden auch bei vielen anderen Bundesligisten aus dem Mittelfeld Stammspieler sein. Oder also vor allem Pascal Groß, da wäre ich davon überzeugt. Oder auch einer wie Matthew Leckie, der würde bei vielen zumindest zu den ersten 12, 13 Mann gehören. Also Ingolstadt hat eine ganz andere Voraussetzung, muss man auch dazu sagen. Das ist deshalb wird es auch nicht, wird nicht ganz so tief verteidigt. Man presst höher, man schiebt oftmals im Mittelfeld so raus, dass immer Mannorientierungen sind, also dass es immer 1 gegen 1 steht. Da nimmt man auch in Kauf, dass man vielleicht oftmals ein bisschen unkompakt ist, wenn der Gegner dann da rausrückt und oder nach außen rückt, dass man dann quasi das Zentrum öffnet. Aber man ist sich einfach sicher, dass man sehr zweikampfstark ist im 1 gegen 1 und deshalb oft so wie schon klassische Manndeckungen zum Teil auch im Mittelfeld hat. Das ist Punkt 1 bei Ingolstadt. Punkt 2 ist, dass man im Gegenpressing unglaublich stark ist. Eigentlich ist auch der Spielaufbau nur auf oder größtenteils auf Gegenpressing ausgelegt. Das heißt, wie auch in der letzten Saison, es hat sich wenig geändert unter Hasenhüttl. Es gibt nur kleine Anpassungen bei Flügelangriffen zum Beispiel, aber das geht jetzt vielleicht zu sehr ins Detail. Aber Gegenpressing A und O, meistens beim Spielaufbau, kippt Groß nach außen und schlägt dann von rechts in langen Ball auf die letzte Linie, wo Morales aus dem Mittelfeld rausrückt und dann gibt es da 4 Mann, die ja ins Gegenpressing gehen oder den Ball gleich gewinnen, aber meistens ins Gegenpressing gehen und dann schnell Ballgewinn erzielen und dann geht's weiter. Über die schnellen Flügelstürmer Leckie, Lex oder auch Hartmann, der teilweise als Flügelstürmer spielt. Das heißt, das ist ein Spiel, das ist ausgelegt einerseits eben auf sehr aggressives Zweikampfverhalten gegen den Ball und andererseits eben viel Gegenpressing-Intensität im Spielaufbau. War in der letzten Saison nicht anders, hat man genauso gespielt. Der Kader hat sich fast nicht verändert. Die Stammelf ist ähnlich wie letztes Jahr, außer Linksverteidiger Suttner spielt aktuell, aber auch nur, weil Danilo Soares verletzt ist. Ansonsten würde der wahrscheinlich auch spielen. Da hätte man identische Startaufstellung wie in der letzten Saison. Und zum anderen ist es so, dass man auch in der Hinrunde der letzten Saison, der letzten Spielzeit, ganz viele 1-0-Siege gefeiert hat in der zweiten Bundesliga und dadurch auch sich so einen großen Vorsprung zur Rückrunde herausgearbeitet hat. Da gab es nur ganz wenige Ausreißer gegen Union Berlin oder Düsseldorf, wo man mal, wo es mal ein bisschen torreicher zuging. Aber ansonsten hat man sehr, sehr viele 1-0-Siege gehabt, zum Beispiel in der Hinrunde. In der Rückrunde ist es dann ein bisschen umgeschlagen, da hat man dann auf einmal so viele Spiele so 1-2 verloren, hat ja auch seinen Vorsprung damals etwas abgegeben. Das ist die einzige Schwäche, die womöglich Hasenhüttels Mannschaft hat, die auch diese Saison wieder auftauchen könnte, dass man irgendwann anfängt, doch 1-2 individuelle Fehler in der Abwehr zu machen. Das gab es dann in der letzten Rückrunde. Und dann eben doch Spiele eher verliert, weil man eben offensiv nicht so durchschlagskräftig ist, sondern immer da so auf einzelne, auf 1-2 Tore angewiesen ist. Das ist vielleicht das Einzige, wo man ja so ein bisschen Wasser in den Wein schütten müsste bei Ingolstadt.
Pascal Groß hast du schon angesprochen, ist natürlich ein wichtiger Spieler, auch durch seine Standardsituation jetzt beim 1-1 in Köln. Ecke von ihm und dann Matip mit dem Kopfballtor zum Ausgleich. Wer sind da die entscheidenden Spieler im Pressing beziehungsweise im Gegenpressing, oder würdest du sagen, das ist einfach halt das Kollektiv, was da funktioniert und dann natürlich auch von Hasenhüttl so eingestellt ist?
Nein, im Gegenpressing sind, also wenn man aus dem Aufbau heraus einen langen Ball spielt, ist es immer so, Groß spielt den langen Ball, schon relativ präzise, aber man weiß ja, einen langen Ball so zu spielen, dass immer der Mittelstürmer den zum Beispiel runterholt, das ist ja nicht planbar an sich. Da spielt man den langen Ball oftmals auf Hinterseher, auf den Mittelstürmer, der schon eine relative Größe hat, auch eine relativ eine körperliche Präsenz auch aufweist. Aber wichtig ist, dass dann immer die beiden, zum Beispiel die beiden Flügelstürmer, Lex und Lecky und plus Morales, der aus dem Mittelfeld herausrückt, nach vorn rückt, dass diese Leute dann einfach immer sehr gut positioniert sind. Die sind immer so positioniert, so ein bisschen Gegenpressing wie Dortmund eben in Hochzeiten auch. Also dass man schon so gut positioniert ist, dass man immer Zugriff hat dann auf den Ball und immer in den Zweikämpfen um den zweiten Ball oder meistens gut aussieht und meistens an den Ball irgendwie herankommt, den sichern kann und dann weiterspielt. Eben beispielsweise wieder auf einen Außenverteidiger, der auf der Außenbahn nach vorn rückt dann und dann angespielt werden kann zu einer Flanke. Also das ist schon, diese vier Akteure vorn sind entscheidend und dann eben im weiteren Verlauf dann eben die beiden Außenverteidiger, Groß rückt dann erst danach nach. Und wie gesagt, ein Vorteil ist auch daran, es war letzte Saison genauso, wirklich, das hat sich nicht verändert, bis auf Mini-Details, und das spielt man diese Saison auch. Und ich glaube, das hat sich auch mittlerweile so ein Automatismus in vielen Sachen eingearbeitet bei Ingolstadt, dass natürlich die Spieler auch sehr, sehr gut mit dem System klarkommen.
Christopher, die Bayern werden erst am 16. Spieltag in Ingolstadt dann antreten. Das heißt, du kannst noch ein bisschen scouten. Auf was schaust du momentan beim FCI?
Gerade was Konstantin gerade schon angesprochen hatte, was ich vielleicht noch mal ein bisschen stärker hervorheben würde, diese gezielten langen Bälle auch raus aus der, auch aus dem, also nicht nur von Groß, sondern die kommen ja teilweise auch direkt aus dem Abwehrzentrum. Das ist vielleicht ein Punkt, der ziemlich ähnlich ist auch zu Darmstadt. Ralf Gunnersch meinte das mal in einem Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es genau gehört habe, irgendwie, als er so ein bisschen die Spielweise von Ingolstadt erklärte.
Das war im Rasenfunk.
Das
war sehr schön. Ja, das war sehr schön. Ja. Dass die Aufgabe sozusagen ist, auch für die Innenverteidiger ist, einfach schnell nach vorne. Ja, das ist halt der Spielaufbau.
Ja, genau. Also genau, einfach, was ich ganz charmant fand, war, wie er erklärt hatte, dass sie halt eingesehen haben, dass sie individuell nicht so stark sind, dass sie halt einfach, wenn sie selbst gepresst werden, dass sie das jetzt irgendwie nicht ausspielen können oder gut ausspielen können, irgendwie, indem sie halt das über Kombinationsspiel lösen, sondern dass sie wirklich so diesen langen Ball einfach als Sicherung der eigenen Defensive im Prinzip spielen und zugleich dann eben, wie du es gerade schon gesagt hast, als Methode des Spielaufbaus einfach für sich so entwickelt haben, im Idealfall natürlich so, wie es, ja, im Idealfall natürlich mit eigenem Ballbesitz nach dem langen Ball, aber auch so im zweiten Fall natürlich, wie es Konstantin gerade schon beschrieben hat, dass man dann selber wieder gut ins Gegenpressing kommt. Das ist auf jeden Fall eine Spielweise, die Ingolstadt mittlerweile sehr, sehr gut perfektioniert hat. Und bis jetzt auf das eine Spiel gegen Dortmund am zweiten Spieltag hat es ja auch bisher relativ gut geklappt.
Konstantin, es gibt ja noch andere Mannschaften in der Liga, die auf starkes Pressing setzen. Leverkusen hat sich jetzt wieder ein bisschen gefangen. Stuttgart hängt immer noch hinten drin. Das ist eingespielt bei Ingolstadt. Was kann sich denn der VfB zum Beispiel beim FCI abschauen? Was machen die Ingolstädter in diesem Gegenpressing, in diesem starken Pressing besser als die Stuttgarter im Kollektiv?
Das ist ein ganz anderer Ansatz eigentlich, weil Stuttgart doch meistens mit vier Leuten vorne rausschiebt, dann relativ viel Platz nach hinten lässt Und bei Ingolstadt ist es so, dass die mit einer engen Dreierkette, einer Dreierreihe vorn pressen, die auch nicht direkt auf Ballgewinn geht, also quasi direkt Leute attackiert. Das gibt es auch teilweise. Teilweise decken sie auch direkt Leute, aber es gibt auch die Möglichkeit, die Ingolstadt anwendet, dass sie mit der vorderen Kette sozusagen nur den Aufbau des Gegners lenken, beispielsweise auf eine Seite oder selbst ins Zentrum hinein und dann das Zentrum verdichten und dann in der zweiten Reihe den Ballgewinn erzielen. Stuttgarter Pressing ist oft darauf ausgelegt, wobei es jetzt mittlerweile da immer wieder Änderungen gab unter Zorniger, der sich auch, glaube ich, noch nicht ganz so sicher ist, was er jetzt eigentlich möchte, dass man doch vorn direkt drauf geht und dann zum Beispiel langen Ball des Gegners erzwingt oder direkt den Ball gewinnt. Dadurch ist man aber eben auch dahinter offener, weil man mit mehr Leuten vorn rausschiebt, was Ingolstadt eben nicht tut. Ingolstadt teilweise sogar noch absichernder. Gegen Dortmund ist auch meistens sogar ein Flügelstürmer noch schneller zurückgerückt, sodass man dann nur noch vorn zwei Leute hatte und dann hinten mit vier Mann im Mittelfeld stand. Also das bedeutet, es gibt da fundamentale Unterschiede eigentlich, weil eben es ist ganz klar, aggressives Pressing ist nicht gleich aggressives Pressing. Und ich würde es auch gar nicht bei Ingolstadt zu aggressiv sehen, das Pressing, sondern es ist eben mehr so, dass man schon gute Bewegung hat, einfach gute Bogenläufe von den Flügelstürmern nach innen, gute leitende Bewegungen auf die Außen und so weiter. Das sind einfach Elemente, die sind gruppentaktisch sehr gut ausgereift. Da sieht man einfach, dass Hasenhüttl mit seiner Mannschaft auch, ich will nicht wissen, wie viele 100 Stunden an Trainingseinheiten darin investiert hat am Ende.
Sie stellen dann auch die Passwege ganz gut zu. Also gerade auch die Dreierreihe, die du ja schon angesprochen hast, mit Groß, Roger, ich nenne ihn jetzt einfach mal Roger und Morales, die sind halt auch defensiv sehr gut, gerade als Mittelfeldspieler, und sie haben überdurchschnittlich viele abgefangene Bälle und überdurchschnittlich viele Klärungen für Mittelfeldspieler. Das hilft natürlich dann auch, wenn du die nötigen Mittelfeldspieler hast, die dann einfach nochmal dieses gute Pressing dann halt nochmal umsetzen können in leichte Ballgewinne im Mittelfeld. Das entlastet natürlich dann auch die Abwehr und verhindert dann auch, ja, dass die Gegner dann zu viele gute Chancen sich dann auch im letzten Drittel halt herausspielen können, beziehungsweise dann vielleicht auch durch individuelle Fehler, die halt mal in der Viererkette vielleicht wesentlich schneller passieren als im Mittelfeld oder gravierender sich dann auswirken. Ja, das können sie ja dadurch ganz gezielt vermeiden oder gut vermeiden, weil sie halt auch im Mittelfeld, ja, wie gesagt, relativ defensiv denkende Akteure haben, die sich dann, die das Pressing einfach dann sehr, sehr gut umsetzen können oder ausnutzen können.
Aktuell die beiden Aufsteiger auf einem gesicherten Mittelfeldplatz, beide einstellig, Ingolstadt 8., Darmstadt 9. Konstantin, kurzer Ausblick für beide Mannschaften. Wird sicherlich schwer für Darmstadt, wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer als für Ingolstadt. Ja, deine Prognose, wohin wird's gehen?
Für Darmstadt maximal Relegationsplatz. Und weil es ist trotzdem so, dass sie eigentlich pro Spiel zu wenig Schüsse generieren und eigentlich auch zu viele zulassen am Ende. Also ich glaube, wenn sie nicht die komplette Saison overperformen, das gab's auch schon, das kann theoretisch passieren. Wenn es aber nicht so sein sollte, dann wird es in Richtung Abstiegsränge gehen. Ich warte auch noch darauf, was passiert, wenn man dann noch ein, zwei Verletzungen hat, weil bisher war der Kader eigentlich davon nicht gebeutelt. Also das heißt, was passiert, wenn zum Beispiel einer wie Heller mal verletzt ist? Hat man vielleicht noch Kempe, eher ein spielmachender Typ, nicht so schnell. Also das heißt, es gibt dann womöglich Probleme für Schuster, dann seine Ideen so umzusetzen. Zudem auch der Paderborn-Effekt vielleicht von letzter Saison. Nach einer gewissen Zeit finden dann einzelne Gegner Mittel, um zum Beispiel Darmstadt zu bespielen. Und das wird dann kopiert von anderen. Also das kann noch etwas nach unten in die Abwärtsspirale geraten. Ähnliches bei Ingolstadt. Ich habe es angesprochen, in der letzten Saison hatte man auch einen Abwärtstrend gehabt, wo man dann eben viele Spiele so knapp verloren hat, weil man dann auf einmal doch ein, zwei Fehler mehr gemacht hat als sonst und dann eben keine 1-0s mehr rausholen konnte oder 1-1. Wenn das wieder passieren sollte, dann kann es auch in Richtung Abstiegsränge gehen. Sollte es nicht so sein, sondern dass man sich in der Defensive stabilisiert hat und dann weniger Fehler macht. Auch gerade Stichwort Außenverteidiger ist da immer so noch eine Problemzone bei Ingolstadt, die auch nicht behoben wurde direkt. Dann sollte es nicht so sein, dann denke ich, dass man so 14. wird oder 13.
Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_Eckner und mit Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter @ramc. Ich bin dort @fetzi6. Alle Infos zum Vorcheck gibt's unter www.checkpot.fm und unter www.facebook.de/der Vorcheck, oder ihr catcht euch einfach den Vorcheck in eurem Podcatcher. je nachdem, welchen Feed ihr gerne haben möchtet. Den allgemeinen, den Fußballfeed oder den Sportsfeeds, der sicherlich, sobald es dann wieder mal richtig rund geht, in der NHL zum Beispiel, wieder befüllt wird. Schauen wir uns die gesammelten Ergebnisse des 7. Spieltags an. Mainz gegen die Bayern 0-3. Lewandowski trifft dieses Mal nur zweimal die Pfeife. 9. und 10. Saisontor. Insgesamt hat er jetzt über 100 gemacht. 101, genau. Und Coman, nach Vorarbeit von Douglas Costa mit dem 3. Treffer für die Bayern. Dortmund, Darmstadt, da haben wir drüber gesprochen. 2-2. Aubameyang, Doppelpack. 8. und 9. Mittlerweile jetzt im 9. Ligaspiel in Folge getroffen und in allen 7 Saisonspielen hat aber Borussia Dortmund dann hinten raus nichts gebracht. Nur dieser eine Punkt, weil Sulu ihn reingeoxt hat, reingezwungen hat in der 90. Minute nach Standardsituation. HSV gegen Schalke 0-1, Wolfsburg gegen Hannover 96 1-1. Hannover 96 bleibt trotzdem letzter. Werder Bremen gegen Leverkusen 0-3. Werder zuvor mit den Niederlagen gegen die Aufsteiger, über die wir gesprochen haben, Ingolstadt und Darmstadt. Stuttgart, Gladbach 1-3, zweiter Gladbacher Sieg unter André Schubert. Köln-Ingolstadt, wie schon angerissen, 1-1. Frankfurt, Hertha BSC 1-1. Augsburg, Hoffenheim 1-3, der erste Saisonsieg für die Hoffenheimer. Was wollt ihr zu diesen Spielen noch loswerden? Christopher, vielleicht mal zu den Bayern ganz kurz.
Ja, war ein sehr interessantes Spiel, weil Mainz extrem gutes Pressing gespielt hat. Gerade die vordere Reihe mit Muto und de Blasius hat doch der beiden Viererkette ziemlich gut zugesetzt. Lag vielleicht auch so ein bisschen an den Änderungen, die stattgefunden haben. Also Boateng hat, mal abgesehen jetzt von der Sperre, die er dann am zweiten Spieltag oder dritten Spieltag hatte, nicht gespielt. Für ihn kam Martinez. Das war jetzt defensiv sicherlich kein Leistungsabfall, aber Martinez hat sich noch einfach nicht so diese langen Bälle zugetraut. Gleichzeitig hat Mainz Alonso auch wieder sehr gute Manndeckung genommen. Bin auch gespannt, ob auch Tuchel das auch so krass einsetzen wird. Jedenfalls Alonso war ziemlich gut in der Manndeckung, meistens von Mali. Und Bayern hatte sich dann gerade in der ersten Halbzeit extrem schwer getan mit dem Spielaufbau. Dadurch und ja, ist dann eigentlich erst richtig gut ins Spiel gekommen, so ab der Mitte der zweiten Halbzeit oder sagen wir so ab 55, 60. Minute, als Mainz halt einfach platt war, weil sie einfach sehr, sehr, sehr viele Wege gehen mussten, schon in der ersten Halbzeit knapp 3-4 Kilometer mehr gelaufen sind und ja, dann vielleicht ein Stück weit überperformt haben in dieser ersten Phase des Spiels und ja, Bayern hat es dann in einem gewissen Punkt dann gnadenlos ausgenutzt und ja, hat dann 3 Tore innerhalb von knapp einer Viertelstunde geschossen und dann unterm Strich, glaube ich, auch verdient noch gewonnen.
Wird wahrscheinlich öfter passieren jetzt auch in dieser Saison, dass eine Mannschaft dann mal eine Halbzeit oder 60 Minuten mithält und dann halt auseinandergenommen wird von den Bayern.
Wobei, wenn ich nochmal einhaken darf, ja schon auffällig ist bisher, Bayern hat in der ersten Halbzeit in der Bundesliga erst 4 Tore geschossen und alle 3 Gegentore, die sie kassiert haben, waren auch innerhalb der ersten Halbzeit. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit haben sie aktuell eine Statistik von 19-0 Toren. Also das ist schon eine deutliche Diskrepanz, wo man sich auch so ein bisschen die Frage stellt, er adaptiert Pep Guardiola dann in der Halbzeit so gut?
Wollte gerade sagen, ja. Das ist die eine Frage, oder ist es halt die individuelle Klasse in der zweiten Halbzeit, die dann, ja, wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, oder?
Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden, ja, wenn du natürlich in der zweiten Halbzeit dann Lewandowski gegen Wolfsburg bringen kannst, ist es natürlich auch in gewisser Weise individuelle Klasse.
Ja, kriminell, aber gut. In gewisser Weise hat es auch mit individueller Klasse ja dann auch zu tun.
Ja, also das ist halt irgendwie so ein bisschen auffällig und jetzt, das ist schon noch ein Punkt, der jetzt, glaube ich, dann auch jetzt in dem weiteren Verlauf der englischen Wochen ziemlich spannend sein wird, ob es dann ja auch in der ersten Halbzeit wieder ein bisschen klarer ist. Also ist natürlich auch nicht die Idealvorstellung, dass du das Spiel irgendwie erst wie gegen Augsburg oder auch gegen Hoffenheim dann irgendwie in der 90. oder 85. Minute für dich entscheiden kannst.
4 Punkte Vorsprung aktuell haben die Bayern auf Borussia Dortmund. Nächsten Sonntag ja das direkte Aufeinandertreffen. Konstantin, von dir noch was zu den anderen Partien? Irgendwas auffällig gewesen an diesem Spieltag?
Eigentlich hätte ich mir vorgenommen, jetzt 2 Personalien, die mich irgendwie nicht stören, aber die mich immer wieder verwundern, kurz anzusprechen. Das wäre zum einen wieder mal Alex Zorniger, den wir ja schon mal diskutiert hatten, also den Stuttgarter Cheftrainer, wo wir ja schon mal über sein System damals diskutiert hatten, über sein Pressing-System. Ja, bei ihm verwundert mich jetzt aktuell, nicht jetzt wieder auf das Taktische eingehen, das hatten wir ja schon nochmal durchdiskutiert, bei ihm verwundert mich aber immer so, dass so ein großes Vertrauen in ihn gelegt wird. Also auch jetzt von Dutz Seite wird ja gesagt, dass er nicht Teil des Problems ist, sondern eher Teil der Lösung. Kann ich nicht verstehen, wenn der Sportdirektor das sagt, will ja nicht seinen Trainer öffentlich irgendwie beerdigen. Aber trotzdem wundert es mich, weil ich weiß nicht, woher so dieses Vertrauen in Zorniger einfach kommt. Ich hatte ja schon bei einem Podcast damals über Stuttgart eben kurz darüber gesprochen, über seinen Lebenslauf. Er war damals kurz Co-Trainer bei Stuttgart unter Babbel, war dann bei Groß Aspach danach. Dann mit RB Leipzig zwei Aufstiege aus der vierten bis in die zweite Liga, aber auch in einem Kader. Also wenn ich Kaiser und Kutschke in der vierten Liga habe, dann ist natürlich der Aufstieg, den muss ich dann schon besiegeln. Und war damals auch relativ knapp gegen Sportfreunde Lotte. Und dann in der dritten Liga eigentlich noch stärkeren Kader gehabt, der auch viel besser war als viele andere Mannschaften. Dann in der zweiten Liga entlassen worden, oder zumindest hat es der Rangnick ja gesagt, dass er nach der Saison bei RB Leipzig aufhören muss. Mhm. Mit so einem Resümee, mit so einem Lebenslauf, bin ich verwundert, dass er so viel Vertrauen entgegengebracht bekommt. Weil normalerweise gibt es ja auch andere Trainer, die Ähnliches aufweisen können, wo man dann sagt, ja, der hat sich ja noch nie bewiesen auf dem Niveau. Und bei ihm ist es nicht so. Ist es einfach nur so, dass er jetzt für irgendein System steht und als Systemtrainer dann mittlerweile doch mehr Vorschusslorbeeren bekommt, als es vielleicht früher der Fall war? Oder es liegt an irgendwas anderem? Nur ich verstehe das einfach an der Stelle nicht ganz, dass es nicht einfach dann noch kritischer eigentlich jetzt zur Sache geht. Weil Stuttgart hat mir bisher noch gar nichts weiter abgeliefert. Und die sind eigentlich genau da, wo sie nie stehen wollten, weil sie ja jetzt einen neuen Systemtrainer geholt haben. Ja. Das ist eins. Gut, das kann man jetzt nicht auflösen, aber das ist eine Personalie, die verwundert. Und die zweite ist André Schürrle von Wolfsburg, wo er auch das Hacking mittlerweile geäußert hat, dass er vielleicht zu viel nachdenkt oder so. Die Personalie verwundert mich eigentlich fast noch mehr. Ich meine, er kam für 32 Millionen Euro zu Wolfsburg im Winter. Und man hat ihm natürlich noch so ein bisschen Anlaufzeit zugestanden und das kann ich auch nachvollziehen irgendwo. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, einer wie Henrik Mkhitaryan, der wurde eigentlich dafür ans Kreuz genagelt zeitweise, dass er 26 Millionen gekostet hat und nicht die Top-Leistung gebracht hat. So, jetzt haben wir einen, der noch mehr Geld gekostet hat und auch mit Vorschusslorbeeren nach Wolfsburg kam und bisher nichts gezeigt hat. Andererseits ist die öffentliche Lesart dieser ganzen Personalie so, dass man sagt, Wolfsburg kann ihn noch nicht perfekt einsetzen. Ich habe eine andere These. Schürrle ist einfach nicht so stark, wie viele ihn sehen. Schürrle ist bei Weitem nicht so stark, wie viele ihn sehen. Ich finde, dass es ein Spieler ist, der in meinen Augen maßlos überschätzt wird eigentlich. Oder auch maßlos überbezahlt wurde, was zumindest die Ablöse betrifft. Vielleicht sehen das andere anders, aber das ist einfach eine Personalie, die mir nochmal so auf dem Herzen lag, weil klar, er hat im WM-Finale die entscheidende Flanke zu Götze geschlagen. Alles schön gut, aber an solchen einzelnen Szenen misst man nicht die Leistungsfähigkeit eines Spielers. Und ich glaube, von Schürrle wurden doch viele etwas geblendet, dass er mehr kann, als er vielleicht in Realität dann in der Lage ist zu leisten.
Und was dazu kommt, ist, dass er ja eigentlich in den letzten Jahren halt einfach ein guter Joker war. Also jetzt im WM-Finale, ich habe jetzt nochmal kurz geschaut, 31. Minute eingewechselt, ja, für Kramer. Also das ist jetzt nicht so der klassische Joker-Einsatz. Aber also in den meisten Fällen, in denen Schürrle was gezeigt hat, habe ich zumindest so in Erinnerung, halt als Joker. Und jetzt wird halt von ihm erwartet, dass er mit dem Abgang von Kevin De Bruyne da kompensiert. Und ja,
vielleicht ein bisschen zu dem viel. Kommt hinzu, jetzt wird von ihm ja auch erwartet, dass er also an einem dominanteren Wolfsburg-Spiel teilnimmt, das mitgestaltet, wenn man so möchte, oder zumindest damit ankurbelt über die Außenbahn. Ich habe Schürrle eigentlich ganz, ganz selten in seiner Karriere bisher in einem relativ dominanten Ballbesitzspiel gesehen, wo er irgendwie da groß dran teilgenommen hat. Ich meine, bei Mainz damals in den Jahren, wo er ja den Durchbruch geschafft hat, dann auch unter Tuchel, das war vor allem Kontos, den hat er von seiner Schnelligkeit zusammen mit Risse und anderen gelebt, vor allem, und natürlich seinem Abschluss. Bei Leverkusen war auch mehr einer, der schnell nach innen gezogen ist und abgeschlossen hat. Weniger einer, der jetzt das Spiel irgendwie von außen eingeleitet hat. Bei Chelsea war er nur Joker meistens und auch eher einer, der nur für seine Schnelligkeit benutzt wurde oder in vielen Fällen. Ich möchte das jetzt nicht so generalisieren, aber es ist schon so, dass vielleicht auch irgendwie, also irgendwie wird mir diese Personalie sehr, sehr verkannt. Und ich, deshalb sage ich auch, ich meine, 32 Millionen Euro ist vielleicht für Wolfsburg nicht so viel, weil sie ein noch zahlungskräftigen Hauptsponsor haben, der vielleicht ein paar Probleme kriegt in Zukunft, aber natürlich haben sie das Geld in der Hinterhand, um so einen zu bezahlen. Da müssen sie vielleicht auch nicht auf jede Million schauen, nur eigentlich müsste man langsam anfangen, dann trotzdem auch mal die Leistungsfähigkeit von Schürrle etwas kritischer zu hinterfragen und nicht nur, ob er vielleicht von Hacking falsch eingesetzt wird.
Jörg und Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de, @ccEckner auf Twitter und Christopher Ramm von mirseinrot.de auf Twitter, @ramc. Ich bin dort @fetzi6. www.checkpot.fm ist die Homepage oder halt Podcatcher catchen einfach über eure Podcast-App, auch kein Problem. Wir sind bei den wöchentlichen Kategorien angelangt, die wir hier im Bundesliga-Vorcheck haben und beginnen mit dem Unsung Hero des Spieltags, Christopher.
Da ist es echt extrem schwierig, an diesem Spieltag eine Entscheidung zu fällen, wer jetzt mein Held des Spieltags ist. Ich habe mich jetzt einfach mal für Alex Meyer entschieden, weil er doch irgendwie für Frankfurt dann doch irgendwie immer wieder die Versicherung ist, weil gegen Hertha haben sich dann irgendwie phasenweise nicht schlecht gespielt, aber Hertha hatte auch gute Möglichkeiten und er ist einfach so ein Typ Stürmer, der dann auch in den entscheidenden Situationen das Tor macht, kommt mir manchmal also irgendwie zu kurz und deswegen diesmal Alex Meyer.
Wobei er in Frankfurt durchaus also in regelmäßig Frankfurt, als Held besungen wird.
In Frankfurt ja, als Fußballgott, aber so außenrum. Ja. Es ist auch schon beachtlich, jetzt so lange wie er verletzt war, ist er jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, ja, dann auch so wieder zurückzukommen und jetzt auch schon wieder regelmäßig zu treffen, ist schon beeindruckend.
Konstantin?
Dann gehe ich mit der Personalie, die auch schon beim Darmstadt-Teil angesprochen wurde, und zwar ist mein Unsung-Hero Jan Rosenthal von Darmstadt 98.
Der Zungenschnalzer des Spieltags, auch bekannt als Moment des Spieltags, Konstantin.
Dann nehme ich das Freistoßtor von Brutal Jan Brandt. Nein, Julian Brandt. Das er das oder auch Brutal Jan Brandt. Das 2:0 gegen Werder Bremen. Das war einfach ein gutes Freistoßtor und es war ganz überraschend, dass dann Leverkusen ein Freistoßtor schießen. Da steht nicht Çalhanoğlu hin drauf. Das hat ja alle dann doch geschockt. Nein, aber es war einfach grandios und toller Spieler und deshalb habe ich ist das mein Zungenschnalzer an diesem Wochenende.
Christopher?
Ja, für mich gibt es echt nur ein Tor, was diesen Zungenschnalzer wert ist und das war, haben wir schon oft jetzt drüber gesprochen in diesem Podcast, das 1:0 von Darmstadt. So cool und abgezockt, diesen Konter in Dortmund rauszuspielen und dann noch mit diesem geilen Volley, Halbvolley-Abschluss von Heller, war schon erste Sahne. Deswegen André Heller bzw. Darmstadt mit dem 1:0 gegen Dortmund.
Ja, hättest du es jetzt nicht genannt, hätte ich es zumindest noch nachgereicht. Also muss man natürlich bei den Zungenschaltern muss es dabei sein. Und dann haben wir noch den Kopfschütter des Wochenendes. Christopher.
Der Kopfschütter des Wochenendes ist für mich die Aussagen von Timo Horn, der nach dem Spiel Höllen gegen Ingolstadt irgendwie meinte, sie hätten das Spiel mindestens 3:1 gewinnen müssen und ich mich nach dem Spiel so gefragt hatte, mit welcher rosaroten Brille er das sieht, weil ich habe irgendwie so zwei relativ gleichwertige Mannschaften gesehen und konnte irgendwie nicht so ganz seiner Argumentation folgen, warum jetzt Köln so viel besser gewesen sein soll als Ingolstadt.
Konstantin, deine?
Also in meinem persönlichen Kopfschüttler-Ranking war ja auch die zweite Halbzeit von Köln gegen Ingolstadt ganz weit oben, aber ich nehme dann doch, entscheide mich doch dann für das oder die Aussagen von Mats Hummels nach dem Dortmund-Darmstadt-Spiel. Das Problem ist nicht unbedingt, dass er schon wieder so auf den Putz haut, wenn man so möchte. Hat er ja nach dem 1:1 gegen Hoffenheim auch schon getan, wo er schon in der Halbzeitpause da lautstark wurde und dann die Kapitänsbinde danach dann noch weggeschmissen hat. Kann man machen. Ich merke bei ihm auch einfach, dass er sehr, sehr getrieben ist von den Gedanken, um die Meisterschaft mitzuspielen, den Bayern einen Kampf zu liefern, da um die Schale, und dass er eben da ihn quasi zerreißt, wenn Dortmund unnötig Punkte verliert, und für ihn ist es dann eben auch aus seiner Sicht unnötig, wenn man gegen Darmstadt 2:2 spielt, auch selbst 1:1 gegen Hoffenheim. Allerdings habe ich das Problem, dass man auf den Putz hauen kann, und wenn man es jetzt natürlich im Dreitagesrhythmus macht, wenn Dortmund irgendwie mal unentschieden spielt, dann verpufft das irgendwann, da wird man ja eher so zum Motzki-Matz und das deshalb muss er da aufpassen. Also man muss das richtig dosieren. Also man kann das schon tun, aber man muss das richtig dosieren. Und ich glaube auch beim ersten Mal hat ja auch Tuchel das quasi unterstützt, hat auch gesagt, ja, da hat er recht, man hätte hier gewinnen müssen und man darf sich nicht so in der ersten Halbzeit noch so ein Tor kassieren. Aber jetzt nach dem Darmstadt-Spiel hat er gesagt, okay, aber bei den schwachen Leistungen rechnet sich Hummels hoffentlich selbst mit ein und hat es auch so versucht, etwas zu relativieren, weil ich glaube, der Pädagoge Tuchel weiß auch, dass man einfach da jetzt nicht, keine Ahnung, alle drei Tage dann anfangen kann, knackige Sprüche gegenüber der Mannschaft dann zu äußern.
Brutalien Brandt und Matzki Hummels. Konstantin, du hast deine Sprachperlen jetzt, glaube ich, schon vorweggenommen. Oder hast du noch eine dabei? Komm, wir lass heute mal wieder Sprachperlen machen. Ist ja, ja eigentlich, das ist ja eigentlich die Tradition im Vorcheck, die Sprachperle.
Das ist eigentlich deshalb, warum die Hörer überhaupt einschalten.
Genau. Und müssen immer ganz, bis ganz zum Schluss müssen sie immer warten. Oder man springt halt vor.
So ein Mist aber auch. Da ist lineares Fernsehen einfach besser, weißt du, da muss man warten und den ganzen Mist, den die Experten erzählen, hören.
Ja, hast du eine Sprachperle oder?
Ich habe eine, ja. Soll ich die sagen jetzt?
Ja, dann sag sie doch.
Ja, also ich habe, der Twitter-User @Stefanovic hat gestern geschrieben, nach eben dem Darmstadt-Spiel, was wir jetzt schon durchanalysiert haben, dass Darmstadt 98 hat sich jetzt ein Upgrade auf Darmstadt XP verdient.
das ist echt geil.
Der ist gut. Ja. Der ist gut. Eine zitierte Sprachperle.
Zitierte, ja. Mit Personenangabe.
Okay. Christopher
Stefanovic.
Ich wollte übrigens, Christopher, bevor du deine Sprachperle bringst, wollte ich nochmal kurz sagen, dass der Kopfschüttler des Wochenendes für mich natürlich der Typ ist, der dir den Ellbogen reingerammt hat.
Oh.
Ja. Also das geht gar nicht.
Sowas. Hast du wenigstens die Startnummer eigentlich aufgeschrieben?
Ja, die ist ja leider, ich habe ja nur den Ellbogen gesehen und die Startnummer trägst du leider noch vorne.
Ach so, okay.
Er konnte mit seiner Tat einfach so entwischen.
Hast du nicht nur umgegrätscht?
Ja, ich hätte wenigstens irgendwie jetzt sagen können, ich trete ihn seinen Rasen kaputt, sondern ich trete ihn halt seine Schuhe kaputt, aber es hat irgendwie leider nicht geklappt. Nicht
mehr gereicht. Ja. Schade. Nein, also wir sind natürlich auch in dem Fall natürlich gegen Gewalt. Aber Sprachperle noch.
Dann nehme ich Latza von Mainz, der nach dem Spiel so schön meinte, über die Bayern, sinngemäß, die spielen dich ein paar Minuten her. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen die Qualität, die wir vorhin mal ganz kurz angesprochen haben, einfach auch Gegner dann gewisserweise kaputt zu spielen. Selbst wenn du ein gutes Pressing gegen Bayern spielst und selbst wenn du dich optimal darauf einstellst, es wird dann einfach hinten raus gegen diesen extrem krassen Ball- und Kombinationsfußball einfach auch unheimlich schwierig, dann immer konzentriert zu bleiben. Und ja, Mainz ist dann irgendwie ab der 60. Minute dann doch ein bisschen eingebrochen.
Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de @ccEckner auf Twitter. Vielen Dank an dich, Konstantin, und natürlich danke auch an dich, Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter @ramc. Ich bin dort zu finden unter @fetzi6. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und eins hätte ich noch sagen wollen. Lass ruhig auch mal rollen.
Ui, das ist ein schönes Gedicht, das Schönste meines Lebens.
Ja, Pumuckl, das Allerschönste.
Vorcheck, der Sportpodcast.